Podcast for Change bei Staufen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Janice Köser und ich bin Managerin der Akademie bei der Staufen AG. Wir bei Staufen sind davon überzeugt, dass in jedem Unternehmen ein noch besseres steckt. Heute bei mir zu Gast ist Nils Fläging. Wo auch immer ich von dir lese oder höre, Nils, und in diversen Wikis wirst du als Forscher für Organisationsführung betitelt und sogar als Innovator und Schöpfer von Organisationsmethoden. Mama mia, also ehrende Worte. Du bist leidenschaftlicher Verfechter einer neuen Art von Führung und du unterstützt Organisationen insbesondere bei der Umsetzung von nicht selten sehr tiefgreifenden Veränderungsinitiativen und drehst Unternehmen so quasi von links nach rechts, einmal und wiederum. Du bist als Speaker auch international unterwegs, Buchautor, Firmengründer und du dozierst an unterschiedlichen akademischen Einrichtungen. Und um deinen Kalender beneide ich dich nicht, zumindest nicht um die Dichte. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass du heute Zeit gefunden hast für unser Gespräch, wenn auch remote. Und magst du uns denn zum Start vielleicht einen Einblick in deine Arbeit schenken und uns sogar ein bisschen von deinem neuen Buch erzählen? Das trägt ja den Titel Zellstrukturdesign. Und der Name ist Programm. Das hat weniger mit dem Studium des menschlichen Körpers zu tun, sondern vielmehr mit einer neuen Sozialtechnologie, die der unternehmerischen Wertschöpfung so Flügel verleiht, hast du mir mal erzählt. Wovon handelt das denn?
Ja, also erstmal danke für die Einladung, Janice. Freut mich, dabei zu sein. Seit ungefähr 20 Jahren beschäftige ich mich ja damit, wie schafft man tatsächlich leane Organisationen, agile Organisationen, radikal selbstorganisierte Organisationen? Und dazu braucht es mehr als nur ein bisschen Tools, mehr als nur ein bisschen Hübschen und ein paar nette Poster an der Wand und Werte, die irgendwie hingeschrieben wird und wo jeder unterschreibt. Wir alle wissen, dass diese Dinge für sich alleine nicht funktionieren. Um eine echte Transformation hinzukriegen, um eine leane Organisation in eurem Vokabular hinzubekommen, braucht es eben sowas wie, ja, wir nennen das Soziotech, Sozialtechnologien. Ansätze, die sind stringent, die sind prinzipienbasiert und die kann jeder machen. Jeder kann die nutzen, weil diese Ansätze auch Open Source sind. Und dazu haben wir ein Handbuch gemacht zu diesem spezifischen Ansatz. Wir haben 2 Jahre davor Open Space Beta schon veröffentlicht, einen Transformationseinsatz. Also wie macht man Change mit allen gleichzeitig in wenigen Monaten transformational, ohne Quatsch und ohne das übliche Change Management Tamtam. Und jetzt Zellstrukturdesign ist das zweite Buch in dieser Richtung gewesen. Und da kommt demnächst noch ein drittes zu einer weiteren Sozialtechnologie, relative Ziele. Und mit dieser sozusagen, ich beschäftige mich eben auch damit, Organisationen da was an die Hand zu geben, oder wir beschäftigen, Silke Herrmann und ich, wir haben diese Bücher zusammen gemacht, diese Ansätze zusammen entwickelt. Wir wollen da Unternehmen auch was an die Hand geben, damit sie das hinkriegen können.
Ich fasse mal zusammen, also Zellstrukturdesign ist für all diejenigen unter euch Zuhörern unbedingt lesenswert, die gedanklich bereits, so sagen wir mal, eine Abbiegung genommen haben vom Weg des rein funktionalen Unternehmens, also der Silo-Denke oder auch der Pyramidenorganisation, das hast du mir ja noch verraten. Nils, ich habe dich als leidenschaftlichen Verfechter einer neuen Art von Führung kennengelernt und die orientiert sich ja vielmehr an einer progressiven, so modernistischen Organisationstheorie. Du bist auch Gründer des Beta-Kondex-Netzwerk und was verbirgt sich dahinter?
Ja, also das ist, du hast jetzt eben schon was Wesentliches angesprochen. Zellstrukturdesign auch ist für Woller oder Wollerinnen. Wollerinnen und Woller. Für Wollende, sagen wir mal geschlechterneutral. Das ist natürlich immer geschlechterneutral gemeint. Also wir auch im Beta-Kodex, das Beta-Kodex Network, das habe ich 2008 gegründet, ist also auch schon 14 Jahre alt jetzt. Das ist eigentlich auch eine Bewegung für Wollende, für Menschen, die schon das Gefühl haben oder vielleicht sogar schon Gewissheit haben, dass sie eigentlich das Alte, diese pyramidenhafte Organisation, diese zentralistische Steuerung, diesen bürokratischen Overkill und technokratischen Wahnsinn, den man so fragt, einschließlich Budgetplanungssysteme, zentrale Zielsysteme, Kostenmanagement, dieser ganze Abteilungswahnsinn, der dann immer in Silo-Denken und Silo-Verhalten mündet, die das eigentlich nicht wollen, die das nicht mehr wollen und die eine Abkehr sich wünschen und die eigentlich schon die konkrete Alternative auch verstehen wollen. Also eine Sache, die ich in 20 Jahren Beratungsarbeit jetzt gelernt habe, ist, es ist eigentlich besser mit, wenn man auf Wollende trifft. Ja, also Menschen, am liebsten natürlich Unternehmer, Manager, damit die auch die Autorisierung haben, an Systemen etwas, an ihren Organisationssystemen was zu verändern. Aber es braucht eben in unseren Organisationen Menschen, die das wollen, so wie Demokratie auch Woller braucht. Also Demokratie entsteht nur, wenn es Menschen gibt, die das wollen. Und diese progressive Führung, wie du es genannt hast, oder die zeitgemäße Führung, die braucht halt Menschen, die zeitgemäße Führung wollen und die sich nicht zufrieden geben. Ich glaube, das ist auch eine wesentliche Lehre aus der Lean-Bewegung, jetzt der agilen Bewegung. Menschen, die das nicht genug wollen, verstricken sich am Ende in lapidaren, läppischen Methoden und in klein-klein und in inkrementeller Veränderung. Und eigentlich geht es ja um das große Ding, Organisationen demokratischer zu machen, selbstorganisierter, beweglicher und auch viel unternehmerischer. Und dazu müssen wir am System arbeiten wollen. Das sind die Dinge, zu denen ich einen Beitrag leisten will.
Wir leben in turbulenten Zeiten. Das ist nichts Neues. Hören, lesen, sehen wir täglich mehrmals, egal wo, in welchen Medien. Was mich in dem Kontext allerdings reizt, ist es, mit dir mal über die Herausforderung von Unternehmen zu sprechen. Das heißt, den meisten geht es zunehmend darum, wandlungsfähiger zu werden und natürlich zu bleiben, in der Lage zu sein, sich schnell veränderten Bedingungen anzupassen, also im Umfeld. Warum tun sich aber viele Unternehmen so schwer mit der Transformation, also hin zu einer schnell lernenden Organisation?
Ja, ich glaube, Märkte sind, du hast es jetzt turbulenter gesagt, ich benutze ja gerne ganz, ganz bescheiden den Begriff der Komplexität, ja, und die führt dann zu Turbulenz und Dynamik und all diesen wunderbaren Dingen. Organisationen versuchen dem aber weiterhin mit diesem Maschinenmodell zu begegnen. Da haben bestimmt alle deine bisherigen Interviewpartner hier in diesem Podcast auch schon von geschwärmt und drüber geredet, ja, dass wir natürlich das in Organisationen das falsche Denken haben. Viel zu sieleartig, viel zu mechanistisch, viel zu viel Steuerung, viel zu wenig. Es entfaltet sich viel zu wenig Geist in Organisationen. Und das liegt nicht an den Menschen. Ich behaupte also, und ich weiß das auch, ich bin mir sicher, wir haben in Unternehmen, in Organisationen allgemein kein Menschenproblem, wir haben ein Systemproblem. Also wir wenden diese unfassbare Volatilität und Dynamik in den Märkten, denen begegnen wir mit dem alten Verwaltungs- und Maschinen- und Steuerungsdenken. Und da kann Frederick Taylor nichts dafür. Also wir können nicht über Frederick Taylor schimpfen, der das Ganze sich mal vor über 100 Jahren ausgedacht hat. Das bringt nichts. Wir müssen diese Systeme anders gestalten, wie wir Organisationen betreiben. Man könnte auch sagen, ich habe ja Betriebswirtschaftslehre oder Ökonomie mal studiert, viele Leute haben eine kaufmännische Lehre gemacht, aber was wir da alles lernen in diesen Studiengängen und Ausbildungen sind immer noch eben zu 90% die Industriezeitalter-Ansätze und das Industriezeitalter-Dogma und mit dem kommen wir halt nicht mehr weiter. Also auch Lean basiert übrigens schon darauf, kommt ja auch von Toyota ursprünglich, basiert er darauf, ein Denken anzuwenden, das den Menschen das Denken zurückgibt, zurückschenkt. Ja? Und auch einfordert, dass der arbeitende Mensch Verantwortung übernehmen kann, darf, soll und will und muss. Ja? Das ist wie im demokratischen Staat, wo ich auch nicht sagen kann, ja, der Herr Scholz, der macht ja nur Blödsinn, der ist doof und ich kann ja nichts dafür, ich bin nur ein Opfer. Nein, nein, also Moment, alle Macht liegt beim Bürger, liegt beim Volk und jedes Land hat natürlich auch die Regierung, die es verdient. Ja? Also wir sind tatsächlich die Autorität im Staate und nicht eben Bundeskanzler, Bundeskanzlerin und so weiter. In Organisationen ist das ähnlich. Die große Herausforderung unserer Zeit liegt darin, dass wir Marktkomplexität nur dann bewältigen können, wenn wir den arbeitenden Menschen die Macht über Entscheidungen zurückgeben. Und das nennen wir Dezentralisierung. Das ist die große Herausforderung unserer Zeit.
In Gesprächen mit unseren Kunden und auch in der Vorarbeit unserer Studien oder White Paper, da klingt eins immer wieder durch, diese explosive Mix aus rasanten Marktveränderungen auf der einen Seite und internen Anforderungen auf der anderen Seite. Also das führt dazu, dass sich Führungskräfte in ihrem alltäglichen Wirken immer überforderter fühlen. Ne? Viele Mitarbeiter, die sind einfach auch müder oder genervter, stellen wir fest, von dieser x-ten Reorganisation und von Veränderungsinitiativen noch und nöcher. Also wir merken dieses noch eine Sau durchs Dorf treiben, das ermüdet viele Mitarbeiter und viele, viele Führungskräfte auch. Wo liegt denn der Fehler? Also wenn wir überhaupt von einem Fehler sprechen können.
Ja, also ich finde, du hast es schon brillant beschrieben. Also du hast es schon quasi auf den Punkt gebracht. Märkte, die dynamisch und komplex sind, und das sind sie seit den 1980er Jahren spätestens, die fangen an, Organisationen zu steuern. Wenn man sich das mal vorstellt, also gibt es einen machtvollen Steuerungsmechanismus außen, auf den alle Organisationen treffen, und der heißt Markt. Auch Verwaltungsorganisationen übrigens haben außen einen Markt und Greenpeace hat außen einen Markt. Alle haben einen Markt. Das Problem ist aber, wenn der Markt die Steuerung übernimmt in Komplexität und in diesen volatilen Märkten, wie du es angedeutet hast, dann weiter gegenzusteuern, also mit interner Steuerung zu arbeiten, mit Budgetierung Unternehmensplanung, strategischem Management, Zielvereinbarungen, Anreizsystemen und so weiter, Plan ist vergleichen und so weiter. Also, oder natürlich auch Regeln, 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 bis hin zur Reisekostenrichtlinie. Also wenn man dem externen, der Macht des externen Marktes mit interner Steuerung beginnt, dann ist das Schraubstock für alle. Ja, dann bedeutet das, alle sind eingeklemmt eigentlich zwischen einer ins Leere laufenden internen Steuerung und der Macht des Marktes. Und das kann nicht funktionieren. Das führt dann zu Organisationsversagen, wie wir das auch in Organisationen kollabieren, wie man in der Systemtheorie schon sagt. Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber das ist ganz praktisch so, dass eigentlich dann die Arbeit in Organisationen immer unsinniger wird. Man spielt das Theater, war bestimmt in einem Podcast auch schon viel die Rede davon. Ja, man wird bürokratischer, bürokratischer, aber eigentlich nicht beweglicher. Beweglicher wird man, wenn man Entscheidungen dezentralisiert zur Peripherie. Davon handelt eben Zellstrukturdesign. Ja. Die Entscheidung an kleine Teams, Zellen nennen wir die, in der Peripherie zurückgeben, damit die sich selbst am Markt, ja, marktgesteuert unternehmerisch handeln können. Und gedanklich haben wir diese Herausforderung nicht gemeistert, obwohl die seit der Zeit der Lean-Bewegung, seit den 80ern, spätestens auf dem Tisch liegt.
Hat sich denn deiner Beobachtung nach in Pandemiezeiten insbesondere was verändert in Bezug auf Organisation und Lernkultur, also sei es zum Positiven oder auch zum Negativen?
Ja, das ist ja so eine populäre These. Ne? Da kommt New Normal auf uns zu und die Welt ist besser durch die Pandemie. Ich bin da jetzt, darf die Welt mich konservativ nennen, aber ich glaube, Einsicht fällt nicht vom Himmel. Auch durch eine Krankheit, nur durch eine Pandemie oder eine Seuche, nennen wir es mal altmodisch eine Seuche, fällt Einsicht nicht vom Himmel. Ich glaube nicht, dass wir per se schlauer aus dieser Pandemie rauskommen werden, als wir reingegangen sind. Diese Dinge, über die wir hier reden, dass wir natürlich sowas wie Paradigmenwechsel, Systemüberwindung brauchen in Organisationen, oder eine Renaissance des organisationalen Denkens hin auch zurück zu Tugenden des Handwerks, wie sie auch Toyota ja hat. Also Toyota setzt ja auch ganz stark auf Handwerkstugenden im Denken. Diese Renaissance des Denkens, die kriegen wir halt nicht einfach durch eine, die fällt nicht durch eine Pandemie vom Himmel oder durch das Leiden, das durch eine Pandemie zustande kommt oder die Depressionen, die wir zu Hause dann dadurch leben. Das heißt, ich glaube schon, wir brauchen also sowas wie Lernbeschleunigung. Das Lernen, die große Krux ist das Lernen, meiner Ansicht nach. Also unser Interesse, das von Sigge Herrmann und mir, das von unserem Beta-Codex Network, unser Interesse ist in den letzten paar Jahren dann auch ganz stark dahin gegangen, wie kann man Lernen in ganzen Organisationen beschleunigen. Übrigens auch in Gesellschaft, das ist ein Sekundärinteresse, das ich auch habe, wie kann man Bildungssysteme deutlich wirksamer machen. Da gibt es ja auch schon ganz viel Vorarbeit, aber eben auch, wie schafft man es, wenn man 10.000 Leute hat in einem Laden oder auch nur 2.000, dass alle gleichzeitig das Gleiche lernen, ohne dass man Zwang, Manipulation oder sonst irgendwelchen Firlefanz anwendet. Das ist eine große Herausforderung unserer Zeit, weil eben die Welt sich verändert hat und wir vom Denken her noch nicht so ganz auf dem Stand der Dinge sind, was Komplexität angeht und Dynamik.
Du, Götz Werner, der in diesem Jahr verstorbene Gründer von der DM-Drogeriemarktkette, der hat über dich gesagt, Nils Flagging ist einer von nur wenigen Experten mit einem tiefen Verständnis dessen, was wir dialogische Führung nennen. Und er ist in der Lage, es in die Praxis umzusetzen. Also große Worte, großes Lob, würde ich sagen. Das müssen wir uns aber jetzt mal genauer erklären. Was steckt denn genau hinter dialogischer Führung? Also was meint er damit? Und wie ist es vor allem bei DM umgesetzt?
Ja, also Götz Werner bin ich ja einige Male begegnet. Und das ist natürlich ein Titan, ein intellektueller Titan gewesen. Eigentlich auch eine der Lichtgestalten der Geschichte der Unternehmensführung, so würde ich ihn durchaus bezeichnen. Aber das ist nichts Neues, dass ich das sage, seit 10 Jahren schon bezeichne ich ihn als einen meiner Helden. Und was Götz Werner natürlich geschafft hat und natürlich auch andere Größen vor ihm, wie Taichi Ono bei Toyota in Japan oder Jan Wallander in Schweden bei Handelsbanken. Er ist eine dieser wenigen Lichtgestalten der Management, der Organisationsgeschichte, die es geschafft haben, eine Organisation so radikal dezentralisiert aufzustellen und das so zu machen, dass diese Dezentralisierung, diese humanistische Art der Führung der Organisation auch über die eigene Person Bestand haben kann. Also DM Drogeriemarkt ist ja schon vor Jahren unabhängig geworden von der Figur Götz Werner. Haben also schon, glaube ich, vor 10 Jahren einen anderen CEO, Erich Harsch, einen anderen CEO gehabt. Jetzt ist der Sohn von Götz Werner dort CEO, wenn man das so nennen kann. Das heißt, das ist ein Unternehmen, das wirklich radikal dezentralisiert, das wirklich radikal lean, radikal dezentralisiert ist. Also von der Qualität der Unternehmensführung würde ich sagen, DM, das ist auf dem Niveau von Toyota. Ja. Ganz andere Branche natürlich, aber die Radikalität dieses Ansatzes, dass die Macht in den Filialen liegt, dass die Entscheidungen über eigentlich alles, das Sortiment, die Preissetzung, wie die sich beliefern lassen, also die Filialen sind wie kleine Unternehmen. Das ist dort in einer Konsequenz umgesetzt mit einer Leistungstransparenz, die ist fantastisch und die ist eben nicht übergriffig, patriarchalisch. Also das Modell von DM ist eben nicht patriarchalisch angelegt, nicht bürokratisch, steuernd. Und wie das da angelegt ist, ich kann nur natürlich allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, von DM zu lernen.
Was meint jetzt das dialogisch?
Genau, die nennen diesen Ansatz dialogisch führen. Das ist so deren eigenes Sprachgebrauch, geprägt, glaube ich, von einigen Beratern aus der Heidelberger Schule. Die nennen das dialogisch führen. Ich nenne das Dezentralisierung. Wir nennen das Beta-Kodex, dieses Modell allgemein. Aber bei DM hat sich das immer eingebürgert, das auch dialogisch führen zu nennen. Genau. Und dialogisch führen heißt halt, heute würde man sagen, bei DM ist das aber älter, dieser Begriff, auf Augenhöhe. Ne? Dialogisch führen heißt immer im Dialog zu bleiben, im Diskurs auf Augenhöhe und niemals sich auf Über- oder Unterordnung einzulassen. Das ist der Grundgedanke hinter dialogisch führen. Der geht auf Mary Parker Follett letztendlich zurück, dieser Ansatz.
Dann würde ich nämlich von diesem dialogischen Führen in die lernende Organisation gerne nochmal zurückkehren. Wir hatten es nämlich eben davon. Jetzt lege ich dir den Ball mal auch so auf den Elfer. Aber das richtige Zusammenspiel von Organisationsdesign, Kultur, Führung, IT ermöglicht und fördert auch die lernende Organisation. Erstmal, schön gesagt, stimmst du dem zu oder anders gefragt, wie schaffen wir es denn, den Spirit einer modernen Lernkultur in einem Unternehmen zu entfachen und auch zu verankern? Was zeichnet in der Zukunft so die lernende Organisation aus?
Ja, ich denke, du hast auch da wieder die wesentlichen Dinge genannt. Also dieses auf Augenhöhe bleiben, sich dazu mönchisch quasi zu verpflichten, immer auf Augenhöhe zu kommunizieren und Über- und Unterordnung sich zu verbieten als Organisation. Das ist der wichtigste Schritt. Wenn ich so zurückdenke, frühere Erziehungsmethoden von Eltern waren ja, der Mann ist der Patriarch. Und irgendwann sagte der Vater beim Abendessen, solange ich hier die Miete bezahle oder solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, habe ich hier die Hosen an. Ja? Also diese Art von patriarchalischer Gesinnung, die war in der Gesellschaft gang und gäbe, bis ins Kaiserreich hinein, ja, und dann nochmal in der Nazizeit natürlich. Die war in Familien und in der Erziehung früher gang und gäbe. Das haben wir ja auch ausgetrieben, ja, dass Schüler mit dem Schülerinnen mit dem Stock gezüchtigt werden, muss man den Schulen, den Lehrern auch erst austreiben. In Organisationen halt das nach wie vor nach. Eigentlich sind die heutige Unternehmen oder Organisationen die letzten Rückzugsorte des paternalistischen Geistes, ja, des patriarchalischen Geistes. Und das ist ja ganz schön schlimm eigentlich, wenn man sagt, die freie Marktwirtschaft ist eigentlich besudelt vom Geist des Autoritarismus. Das ist natürlich eine schlimme Sache. Also wir müssen das austreiben. Und da hängt das Lernen ja dran. Also in Zwang, Autorität und Über- und Unterordnungsdenken und Management bei Angst und so, das wird ja ständig mit Angst hantiert in hierarchischen Systemen. Das treibt natürlich das Lernen aus. Also wir müssen uns nicht wundern, dass so wenig gelernt wird, dass unsere Lernkulturen beschissen sind in Organisationen. Das darf man dir das sagen? Podcast. Unsere Lernkulturen sind so beschissen, weil wir viel zu viel über Unterordnung haben, viel zu viel Leiter rauf und runter, viel zu viel Siloteilung, die natürlich dumm und schlecht ist. Ja, also unsere Organisationen spätestens seit den 1980ern leiden unter den hierarchisch, bürokratisch, technokratischen Steuerungsmodellen, die sie sich zugelegt haben. Das ist aber zu beheben. Ja? Und das ist jetzt die gute Nachricht. Pioniere wie Toyota, Handelsbanken, DM Drogeriemarkt zeigen uns ganz genau, wie das geht. Da müssen wir nicht jedes Werkzeug kopieren, aber wie das geht, die Muster, die Praktiken, die Prinzipien, die sind uns lange bekannt. Ich nenne das den Beta-Kodex. Kann man gerne recherchieren. Oder ich empfehle das zu recherchieren und auch diese Fallbeispiele. Wir wissen schon genau, wie das geht, ja. Und man könnte sagen, ich kann auch im Klassenraum in der Schule nur dann lernen, wirklich Lernpotenzial voll ausschöpfen, wenn ich diesen Klassenraum von der Angst befreie. Für Unternehmen gilt das Gleiche. Warum lernt keine Sau Lean? Warum lernt keine Sau Agile? Weil wir zu viel Angst dort haben. Und diese Angst will ausgetrieben werden, exorziert werden.
Ich sehe schon morgen die Zeitung-Titel. Nils Fläging, der Vater vom Ende des klassischen Managements. Nils, du demontierst traditionelle Modelle ja nicht nur wirklich ohne Schnörkel, extrem praktisch und auf deine gepflegte Wortspiel sollst du mir merken, ne? Humorvolle Art, sondern betrachtest dabei trotzdem immer die Wirkzusammenhänge irgendwie mit Sinn und Köpfchen. Und du zeigst vor allem auch schlüssige Alternativen auf. Also ich mag es, wie du denkst, und ich liebe diese Praxisbeispiele, denn das ist das, von dem unsere Zuhörer vor allem auch sehr, sehr viel mitnehmen und auch, ja, Vergleiche mal ziehen können. Also lass mich unsere drei Juwelen aus unserem heutigen Gespräch mal so zusammenfassen. Ich habe mir so einiges notiert für heute. Also als erstes würde ich sagen, der Macht des dynamischen Marktes mit internem Schraubstock zu begegnen, führt zu Organisationsversagen. Und Strukturen gilt es neu zu denken in Form von Dezentralisierung. Am Beispiel des von DM haben wir das gemerkt. Schaffung mit kleinen Teams, kleinen Zellen, macht beweglich und fördert unternehmerisches Handeln und macht vor allem Unternehmen enkelfähig. Als zweite Juwel habe ich mir mitgenommen, die lernende Organisation ist keine Frage der Funktion oder Hierarchie. Die lernende Organisation, die startet mit dem Wollen. Und als drittes würde ich sagen, die Dogmen der traditionellen Managementmodelle gilt es neu zu denken. Um den Geist der Veränderung zu entfachen, da braucht es vor allem Kommunikation auf Augenhöhe, Führung auf Augenhöhe, was eine lernende Organisation ausmacht, und Lernbeschleuniger vor allem im Unternehmen sind Technologien, sinnstiftende Inhalte und auch Didaktik, gemeinsame Kommunikation. Also ganz herzlichen Dank, Nils, dafür, dass du heute mein Gast warst. Vertiefend, liebe Zuhörer, gönnt euch definitiv unser eingangs erwähntes Buch von Nils Fläging, Zellstrukturdesign, das ist neu erschienen im Franz-Wahlen-Verlag. Und für alle Führungskräfte unter euch, die mittendrin stecken im Wandel oder auch noch mit der Anpassungsfähigkeit ihrer Organisation jonglieren, da empfehle ich unsere Leadership-Excellence-Ausbildung. Denn Prozess-Excellence braucht Führungs-Excellence, und Führung muss nicht unbedingt nur modern, digital oder agil sein, sondern vor allem wirksam. Infos erhaltet ihr unter www.staufen.ag/akademie oder schreibt mir einfach eine E-Mail. Das ist einfach an podcast@staufen.ag. Danke, dass ihr da draußen uns eure Zeit geschenkt habt. Bis zum nächsten Mal, und ich freue mich auf euch. Eure Janice Köser.